Also da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ein Unternehmen, das heute nicht über KI nachdenkt, wird es morgen nicht mehr geben.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bits, Bots und Business. Heute spreche ich mit Peter Nowak, Geschäftsführer der Gamma Playstair GmbH. Peter hat die Entwicklung der Telekommunikation über Jahrzehnte mitgestaltet. Von der Deutschen Telekom über den Aufbau von Playstair bis zur heutigen KI-Strategie. Wir sprechen über seinen Weg vom Beamten zum Gründer, Führung durch Veränderung, die Frage, warum KI-Telefonassistenten für Playstair und den Mittelstand immer wichtiger werden. Viel Spaß mit dieser neuen Folge.
Peter, schön, dass du da bist. Bevor wir in deine Gründerstory einsteigen, stell dich doch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Und du bist ja auch Geschäftsführer der Gamma Playstair GmbH. Erzähl uns doch mal ein bisschen was von dir.
Ja, erstmal Daniel, vielen Dank für die Einladung. Macht sicher viel Spaß. Name hast du gerade schon erwähnt, Peter Nowak. Bin fast 60, 59. Hab einige Stationen in meinem Leben hinter mir. Und leite seit knapp 20 Jahren jetzt die Gamma Playstair GmbH unter verschiedenen Namen, ja, weil sie natürlich auch in der Zeit, in den letzten 20 Jahren natürlich auch verschiedene Stationen durchlaufen hat. Bevor ich die Gamma Playstair gegründet habe mit meinen Partnern, habe ich viele Jahre für die Deutsche Telekom gearbeitet, bin mit 15 angefangen, also schon sehr früh, habe eine Ausbildung als Fernmeldehandwerker gemacht und als Elektroanlageninstallateur, dann auf dem zweiten Bildungsweg Fachabitur nachgeholt, dann Nachrichtentechnik studiert. Habe sehr schnell im Vertrieb angefangen, weil ich gesehen habe, das ist eigentlich mein Steckenpferd. Bin dann für die Deutsche Telekom ins Ausland gegangen, erst nach Hongkong, dann später ins Regionalbüro nach Singapur. Habe dann den Ruf der Zentrale bekommen, ein großes internationales Projekt zu leiten. Das habe ich erfolgreich zum Ende gebracht und habe dann weitere Aufgaben genommen. Und meine letzte Aufgabe bei der Deutschen Telekom war praktisch die Einführung einer Multiservice-Plattform auf Basis von IP-Produkten und da ist ein bisschen der Bruch. Danach habe ich mich selbstständig gemacht, weil ich gedacht habe, die Dinge, die wir bei der Deutschen Telekom machen, so sehr ich das Unternehmen auch nach wie vor liebe, weil es mir natürlich auch einige Sachen ermöglicht hat, die gingen mir nicht schnell genug und habe deshalb entschieden, dass ich ein eigenes Unternehmen gründe. Habe das dann in 2004 gemacht, habe es in 2008 schon verkauft, zwischenzeitlich die Finocom AG gegründet, den Vorläufer der Gamma Playstair GmbH. Habe das dann gemeinsam mit meinen Partners auch als Aufsichtsrat beglitten und habe dann 2010, bin dann offiziell dort eingestiegen als CEO, habe Investorengelder reingeholt und praktisch das Unternehmen dann praktisch von de facto null Umsatz jetzt zu der Umsatzgröße gebracht, wo wir heute stehen.
Gibt es eine Erfahrung aus deiner früheren Karriere, die dich bis heute als Geschäftsführer prägt?
Es sind sicherlich viele Meilensteine, die man in einer langen Karriere hinter sich gebracht hat. Wie gesagt, ich bin 59 Jahre alt, bin 15 angefangen, das sind 45 Jahre fast Business-Erfahrung. Vor dem Hintergrund gibt es natürlich viele Dinge, die einen geprägt haben. Das sind auf der einen Seite natürlich die Erfahrung im Ausland, den Aufbau von neuen Technologien oder die auch das Aufkommen neuer Technologien, muss man fairerweise sagen. Was so ein bisschen sich wie ein roter Faden durch meinen Lebenslauf zieht, sicherlich ist die Nähe zum Vertrieb, die Nähe zum Verkauf. Das hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Das liebe ich auch heute noch.
Du hast ja eben schon erzählt, dass du bei der Telekom warst, dass du bei Playstair mit dabei warst, als Geschäftsführer, erst als Investor, dann Geschäftsführer und den ganzen Weg begleitet hat. Und vor 20 Jahren musst du ja irgendwas gesehen haben, weil die Telefonie ist ja irgendwann vom Netz zur Software gewandert. Und heute machen wir ja auch KI, also Playstair macht ja auch KI. Das heißt, deine Aussage war mal, KI wird der Kern von Playstair oder ist der Kern von Playstair. Siehst du das als nächste große Revolution an, das Thema?
Ja, wie gesagt, es gab ja natürlich in meiner Karriere verschiedene Revolutionen. Auf der einen Seite hatten wir das Thema IP und Cloud, was ich so ein bisschen als eins sehe. Dann hatten wir das Thema Mobilfunk, ein bisschen sogar davor. Und jetzt mit KI sehe ich de facto den dritten revolutionären Schritt, der uns begleitet. Und aber auf deine Eingangsfrage zurückzukommen, was wir damals gesehen haben und was ich damals gesehen habe, war natürlich, dass die Deutsche Telekom hat Verbindung zwischen A und B verkauft. Telefonminuten zwischen A und B, internationale Mietleitung zwischen A und B, Satellitenverbindung zwischen A und B, alles Mögliche. Aber das waren de facto Peer-to-Peer-Verbindungen, teilweise auch Peer-to-Multi-Peer. Aber es war de facto, waren es Verbindung, Kabel im weitesten Sinne, wenn es auch teilweise über Satellit ging. Ich habe sehr früh erkannt, man muss den Mehrwert im Netz haben. Ja? Denn dann ist man nicht austauschbar. Ein Kabel ist austauschbar. Aber de facto die Netflix-Serie, die jeder sehen möchte, die ist nicht austauschbar. Die will man sehen. Über welches Kabel die letztendlich kommt, ist völlig egal. Deswegen war die Idee natürlich dahinter, dass wir eine Multi-Service-Plattform aufbauen bei der Deutschen Telekom mit Soft-Switchen und IP-basiert natürlich. Das war die Grundvoraussetzung dafür, dass man Dienstleistungen in die Cloud bekommt und dass man dann zusätzlich Technologiepartner in die Cloud reinbringt, die dann verschiedene Dienstleistungen wie zum Beispiel Telefonie möglich machen. Das heißt, man braucht keine Telefonanlage mehr, die stationär im Keller ist, sondern kann praktisch die Dienstleistung über ein austauschbares Kabel aus der Cloud beziehen. Das war die Idee. Die Telekom hat es damals noch nicht gehabt. Das war das Projekt, das ich dort dann gepitcht habe. Man hat mich dann dafür verantwortlich gemacht. Und so haben wir dann natürlich auch verschiedene internationale Hersteller in die Telekom hineingebracht, die dann praktisch diese Multi-Service-Plattform angefangen haben aufzubauen.
Du hast gerade von IP-Telefonie und eigentlich auch von Cloud-Telefonie gesprochen. Fühlt sich die, ich nenne sie jetzt mal KI-Welle, die wir heute erleben, anders an als die Revolution oder die Veränderung damals mit IP und
Cloud? Ja, es fühlt sich komplett anders an. Früher, es ging langsam. Heute ist es gefühlt, es geht so dermaßen schnell voran. Es ist fast nicht vorstellbar. Wenn man das früher mitbekommen hat, dann kann man es heute verstehen. Die Leute, die praktisch ein bisschen jünger sind und de facto mit IP-Telefonie groß geworden sind, beziehungsweise Mobilfunk groß geworden sind, das sind die Digital Natives. Ja, das waren wir früher an der Zeit definitiv nicht. Wenn man mit analog beziehungsweise EWSD groß geworden wird oder groß geworden ist, dann ist die Situation eine andere. Heute ist es viel schneller. Ja, also wie gesagt, da bewundere ich auch die junge Generation, die sich permanent auf neue Gegebenheiten einstellen muss. Das ist schon beeindruckend.
Wann war für dich der Moment, wo du gemerkt hast, dass das Thema KI, darauf möchte ich immer zu sprechen kommen, dass das nicht nur einfach ein weiteres Playstyle-Feature wird, sondern dass es einfach strategisch zentral sein wird für Playstyle?
Also ein Key-Moment war für mich die OMR letztes Jahr. Die OMR ist, ich will keine OMR-Werbung machen, also muss jeder kann jeder sicherlich nachgoogeln. Für mich war es, wir waren letztes Jahr zum ersten Mal dort und hatten einen eigenen Stand dort. Und was ich festgestellt habe, ist, die jungen Menschen kommunizieren anders miteinander. Ja, und dieses Sehen, wie die Teilnehmer dort auch miteinander umgehen, wie sie miteinander kommuniziert haben, wie die miteinander Termine abgemacht haben, wie auch Entscheidungen getroffen werden oder vorbereitet werden, das war wirklich so ein bisschen so ein Eye-Opener, wo ich gesagt habe, wir müssen uns da anpassen. Die Entscheider der Zukunft kaufen keine Telefonanlagen mehr. Die kaufen keine stationären Telefonsets mehr. Die haben de facto eine App. Ja, die haben eine Voice-API und vielleicht eine Mobilfunknummer, aber die brauchen keine Telefonanlage mehr unter Umständen. Ja. Es wird sicherlich ein paar Jahre dauern, aber das war für mich de facto ein Punkt, wo ich gesagt habe, wir müssen uns auch als Playstyle an der Stelle neu erfinden. Wir müssen darüber nachdenken, was ist die Art zu kommunizieren in der Zukunft und wie können wir praktisch auch als Unternehmen unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz in der Zukunft anbieten, aber auf der anderen Seite natürlich auch unseren Kunden innovative Dienstleistungen anbieten, ja, die dann unsere Kunden, auch die jüngere Generation, nach vorne bringt und deren de facto Kommunikationsverhalten abbildet.
Siehst du Parallelen? Also als damals die Finocom AG gegründet wurde, war es ja Cloud-Telefonie. Das haben noch sehr wenige gemacht. Playstyle war ja einer der ersten Anbieter, die es angeboten haben in Deutschland. Und da war ja sehr viel Skepsis da. Also Cloud-Telefonie, da haben ja noch viele Angst vor gehabt. Viele wollten eher die Telefonanlage im Keller haben. Die ist ja sicher, die kann ich anfassen, die hat noch Kabel. Siehst du da Parallelen zu heute, zu Voice-AI, also KI-Telefonassistenten?
Ja, ich glaube, die Investoren und so weiter und Kunden sind sowieso viel neugieriger geworden. Investoren sind vielleicht ein bisschen, die Hemmschwelle hat ein bisschen abgenommen. Aber um auf deine Frage von der Vergangenheit zurückzukommen, man darf nicht vergessen, Telefonanlagen gibt es seit 50 Jahren. Die Leute haben sich daran gewöhnt, die steht im Keller, alle wissen Bescheid. Und dann kommen ein paar junge Leute und sagen, wir wollen die Telefonanlage aus dem Keller rausholen in die Cloud. IP ist de facto nur ein Schlagwort in dem Umfeld. Aber wollen es schaffen, diese Telefonanlage, und das ist der entscheidende Punkt und der entscheidende Unterschied, wir wollen die Vermarktung über einen komplett neuen Kanal machen. Also das Go-to-Market bei einer Telefonanlage, unabhängig wo die steht, war immer über den stationären Handel. Ein ganz normales Wholesale-Modell. Was wir gemacht haben, ist, wir haben ein komplett neues Go-to-Market erfunden und gesagt, wir machen es möglich, dass die Sekretärin, meine Mutter de facto war immer das Beispiel, eine Telefonanlage, das heißt moderne Business-Kommunikation aus der Cloud am Internet selber bestellen kann. Auch komplett selber konfigurieren kann und das in 5 Minuten. Das war unser Ansatz. Und das hat uns damals natürlich keiner geglaubt. Und das mussten wir erst mit vielen Kundenprojekten beweisen. Nach der ersten, die erste Finanzierungsrunde, das war wirklich ein harter Pitch. Ja. Mussten wir sehr viel Überzeugungsarbeit leisten. Die zweite Finanzierungsrunde war deutlich einfacher. Da hat man uns ehrlich gesagt gefragt, ob wir nicht mehr Geld wollen. Das war deutlich einfacher, weil wir natürlich gezeigt haben, das ist der neue Weg, wie man de facto Dienstleistungen verkauft. Ja, nicht nur einfache Dienstleistungen, meinetwegen eine Zahnbürste übers Internet oder ein Buch, um mal bei dem Beispiel zu bleiben, die ja zum ersten am Anfang sehr erfolgreich Bücher verkauft haben, großes Unternehmen mit A anfängt, dass man auch komplexere Dienstleistungen übers Internet verkaufen kann. Und heute werden zum Teil schon Autos übers Internet verkauft und noch mehr.
Alles wird verkauft, das stimmt. Wir haben jetzt schon über viele Themen gesprochen, sehr viele Themen angerissen. Lass uns mal auf das Thema deine Karriere nochmal fokussieren. Wenn du so rückblickend schaust, du warst bei der Telekom, du hast eine internationale Karriere gegründet, Exit, Cisco, BroadSoft, Gamma. War das, also wenn man das rückblickend betrachtet, sieht das sehr logisch aus. War das schon immer so dein Plan oder hast du eigentlich einen anderen Plan für dein Leben?
Ich bin bei der Telekom groß geworden. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich bei der Telekom in Rente gehe. Das war der Plan. Ja, der Plan ändert sich mit dem Leben. Und wie ich eben schon gesagt habe, wenn man dann praktisch neue Dinge sieht, neue Technologien, die sich entwickeln, und man glaubt so dermaßen fest an ein Thema und man stellt dann fest, im eigenen Umfeld, so sehr man das Umfeld auch erlebt, von Mitarbeitern, Vorgesetzten und auch als Unternehmen an sich, ist es de facto nicht machbar, weil die Zeit auch noch nicht reif dafür ist, so ein großes Unternehmen mit der Geschwindigkeit, die es bedarf, neue Technologien praktisch einzuführen, hinzuführen. Ja, da muss man sich auch entscheiden und so konsequent sein, zu sagen, okay, ich liebe da dieses Thema, dann muss ich es woanders unter Umständen machen. Und wie gesagt, das war ein Schritt, der mir sehr, sehr schwer gefallen ist, wo mir jeder von abgeraten hat. Ich war Beamter auf Lebenszeit, das kann man ruhig sagen. Ja, und das ist ein sehr, sehr sicherer Arbeitsplatz, den dann aufzugeben und zu sagen, ich mache hier ein Startup, ja, und verkaufe Telefonie aus dem, damals noch ein anderes Startup, das ich gegründet hatte. Das war auch ein internetbasierter Dienst mit Self-Service, Sprach-Self-Service und Internet. Das ist bei vielen, inklusive meiner Eltern, nicht auf freudige Ohren gefallen.
Das glaube ich dir gerne. Vor allem, wenn man den Beamtenstatus aufgibt, dann musst du schon sehr überzeugt gewesen sein von dem, was du da tust.
Das war ich mit Bedenken immer zwischenzeitlich, weil natürlich jeder Businessplan, den man schreibt, dauert länger in der Erfüllung, als wie man es tatsächlich vorher geplant hat. Vor dem Hintergrund gab es immer wieder Zweifel. Beim zweiten Startup, wie gesagt, das war dann die Finocom AG mit dem Playstyle-Dienst, da war der Glaube dann ein bisschen stärker, aber davon musste ich dann meine Gründer dann auch oder Mitgründer dann immer wieder überzeugen, für die es das erste Mal war, dass Themen dann tatsächlich ein bisschen länger dauern. Da hat meine Erfahrung, glaube ich, schon sehr geholfen, das Unternehmen praktisch in ruhigere Fahrwasser zu fahren und auch dafür zu sorgen, dass wir den Erfolg, den wir heute sehen, praktisch dann aufgebaut haben.
Was war damals deine Wette auf die Zukunft der Telefonie oder Kommunikation?
Ich habe eigentlich nie darauf gewettet, aber ich habe damals gesagt, als wir die Finocom AG gegründet haben, dass dieser Markt sich so rasant entwickeln wird, auch im Hinblick darauf, dass natürlich die Deutsche Telekom ISDN abgeschaltet hat. Ja, die Kunden wurden gezwungen, zu IP hinzuwandern und wir waren da mit Dienstleistungen, die praktisch über den IP-Anschluss dann praktisch gezogen werden konnten oder in Anspruch genommen werden konnten. Das heißt, wir waren in einer extrem guten Ausgangslage. Es war schon ein bisschen Goldgräberstimmung damals da, muss man heute sagen. Die gleiche Goldgräberstimmung, wie ich denke, die es heute jetzt im Bereich von KI gibt. Aber eine richtige Wette hatte ich nicht, muss man fairerweise sagen.
Was hat dir der Konzern damals gegeben, was dir als Gründer sehr geholfen hat? Hat er dir was gegeben?
Ja, hat mir natürlich gegeben, wie ein großes Unternehmen natürlich vernünftig arbeitet, mit Strukturen, mit Prozessen und insbesondere, was mir bei der Telekom sehr geholfen hat und wo ich auch heute noch dran festhalte, ist, man kriegt Dienstleistungen. Die Telekom hat 40 Millionen Endanschlüsse gehabt. Ja. Das bekommt man nur hin, wenn man Standards schafft, wenn man Prozesse schafft, die eingehalten werden, wenn man Dinge auch standardisiert. Und das war im Prinzip das, was ich auch in die Finucom mitgenommen habe, dass wir gesagt haben, bei uns gibt es de facto, wie Henry Ford es schon gesagt hat, jedes Auto in jeder Farbe, solange es schwarz ist. Ja, bei uns gibt es alles, aber es kostet immer denselben Preis und die Leistungsmerkmale sind immer identisch. Ja, nur so kann man wirklich vernünftig skalieren. Skalieren mit dem Produkt auf der einen Seite, aber skalieren auch mit der Mannschaft auf der anderen Seite. Und so ein profitables Unternehmen aufbauen.
Gibt es irgendwas, was du unterschätzt hast bei der Gründung?
Ja, bei der Gründung der Finucom weniger. Bei der Gründung meines ersten Unternehmens habe ich deutlich unterschätzt, dass Dinge deutlich länger dauern, als man vorher im Business in der eigenen theoretischen Planung gedacht hatte. Ja, Kundenprojekte und auch Kundenaufträge dauern länger, bis sie realisiert werden, beziehungsweise bis sie überhaupt zugesagt werden. Die Realisierung ist mal das zweite Thema. Aber der Zeitfaktor, den hat man teilweise unterschätzt.
Kannst du das Unternehmen nennen, was du gegründet hast als erstes?
Voicent war das Unternehmen, das wir gegründet haben in 2004.
Was haben die genau gemacht?
Wir haben de facto Sprachportale übers Internet kreiert. Was wir gesagt haben ist, ein Kunde, der will ein Sprachportal anrufen und möchte dann meinetwegen sagen, the voice is your passport sozusagen, Vertrieb und wird dann automatisch an den Vertrieb durchgestellt. Ja? Oder sagt, ich möchte einen Service sprechen. Also schon erste Ansätze von dem, was wir auch heute machen mit KI. Das wurde aber über Voice gesteuert. Ja?
Also quasi eine IVR, wo du sprichst.
Mehr oder weniger eine IVR, ja? Sprachgesteuerte IVR.
Die einfach auf Keywords quasi gehört hat und wenn du gesagt hast Vertrieb, dann
geht es in den Vertrieb. Genau. Okay. Damit waren wir sehr erfolgreich. Wir haben ein paar andere Sachen und Monitoring-Software hergestellt, auch für größere Unternehmen. Waren damit sehr erfolgreich, große Kunden damit gewonnen. Auch mein ehemaliger Arbeitgeber war dabei, ja, und das hat schon sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Was würdest du sagen, was war das Schwierigste, die Technologie, der Vertrieb vom Ganzen oder das Vertrauen der Kunden zu gewinnen?
Also es ist sicherlich ein Zusammenspiel von allen drei. Also Technologie muss stimmen, das Vertrauen der Kunden muss da sein und man muss einen Vertrieb haben, der auch in der Lage ist, die Dinge, die man glaubt, sind gut, dem Kunden auch nahe zu bringen und dann am Ende des Tages auch den Abschluss zu machen. Also vor dem Hintergrund würde ich mal sagen, 40% ist sicherlich Vertrieb, ja, und der Rest sind 30-30 Technologie und Vertrauen. Vielleicht Vertrauen sogar noch ein Tick höher gewichtet.
Du hast gesagt, dass die Gründung von der Finucom AG dir einfacher gefallen ist, also mit weniger Bedenken. Was hast du aus dem Exit bei Voicent gelernt, was du dann bei der Finucom benutzen konntest oder wo du dir sicher sein konntest?
Ja, man geht nach einem Exit ja mit einer anderen Gelassenheit in das nächste Venture rein. Also bei dem Übergang von der Deutschen Telekom hin in die erste Gründung, da sind natürlich auch finanzielle Aspekte immer, die im Hinterkopf hängen und denken, kann man sich in 2, 3, 4, 5, 6 Monaten noch eine Suppe leisten, ja, bei der zweiten Gründung dann mit der Finucom AG, da war das schon mal ein Gedanke, den konnte man zumindest ein bisschen ausblenden und konnte sich dann viel mehr darauf konzentrieren, nicht, dass man in 2, 3 Monaten eine Suppe bekommt, eine warme, ja, sondern dass man tatsächlich ein Produkt entwickelt und an den Mann bringt. Das heißt, die Konzentration aufs eigentliche Thema war stärker.
Schiffen wir noch ein bisschen zu Playstyle, als Playstyle damals an den Markt gegangen ist. Warum glaubst du, war das der richtige Zeitpunkt und warum haben andere das nicht gesehen oder genutzt, diese Chance?
Es gab ja der Zeitpunkt war deshalb richtig, weil es verschiedene Technologie oder Core-Technologien gab, die es ermöglicht haben, Cloud-Telefonie ins Internet zu bringen. Oder beziehungsweise Telefonie in die Cloud zu bringen, um es einfach darzustellen. Auch Open-Source-Komponenten vorhanden waren, die es vorher nicht so gab, die man nutzen konnte praktisch, um dann die Technologie dann bereitzustellen, ins Netz zu stellen und sie dann praktisch über den Kanal Internet zu vermarkten. Das heißt, der Zeitpunkt war früh, Die Geschäftsmodelle haben sich entwickelt und es gab auch andere, kleinere Marktbegleiter, die Ähnliches versucht haben, die auch ähnliche Produkte aufgebaut haben. Am Ende des Tages kommen wir wieder dahin, wer ist in der Lage, das zu vermarkten? Ja, was ich eben sagte. Und Vermarktung ist sicherlich das entscheidende Thema. Und wir waren die Einzigen damals, die wirklich gesagt haben, wir machen Digital Direct, sprich wir sprechen den Endkunden an nur übers Internet. Nicht über irgendwelche Händler. Wir machen kein Wholesale-Modell. Es ist ein reines Retail-Modell. Wir sparen uns die Marge des Retailers, sondern geben dem Kunden eine Möglichkeit, innovative Sprachdienstleistungen direkt von uns zu beziehen, vom Hersteller. Ja. Sehr einfach, ohne Kontrakt, ohne Vertragsbindung, monatlich kündbar, extrem skalierbar. Wenn man heute durch gute Zeiten geht, bestellt man sich 10 Nebenstellen mehr. Wenn man durch schlechte Zeiten geht, dann bestellt man meinetwegen 5 Nebenstellen ab, bezahlt nur das, was man wirklich nutzt. Und das war halt wirklich eine Revolution, weil man vorher Telefonanlagen verkauft hat für den Maximalausbau. Ja, und wenn man praktisch dann mehr Mitarbeiter brauchte, dann war der Maximalausbau de facto nicht mehr gegeben. Da musste man eine neue Telefonanlage kaufen. Und das wurde de facto, die Capital Expenditures, aber die Kapitalkosten waren natürlich deutlich höher. Das heißt, wir haben das Modell geschiftet von Kapitalkosten rein zu Operational Kosten. Und wirklich das, was man nutzt, das muss man bezahlen. Und das, glaube ich, hat einen wesentlichen Anteil oder wesentlich dazu beigetragen, neben dem Go-To-Markt, was ich eben beschrieben habe, warum wir so erfolgreich sind.
Vor allem auch relativ günstig, ne? Mit 2,90 € pro
Stelle. Ja, das war irrsinnig günstig deutlich damals. Deswegen haben wir die Preise auch vor einem Jahr angezogen und immer noch sehr, sehr günstig, wie wir finden, zumindest was das Bundle auch an sich anbelangt, weil wir natürlich in den ursprünglichen Preis zusätzliche Dienstleistungen reingebundelt haben, die dann praktisch vorher zusätzlich buchbar waren. Aber 2,90 € waren damals ein Schock im Telekommunikationsmarkt, weil alle unsere Mitbewerber waren mit Preisen um die 10 € am Markt und wir haben es für ein Drittel angeboten. Und da hat man mich auch öfter mal gefragt, warum bietet ihr es so günstig an? Und meine Antwort war immer, weil wir es können.
Finocom AG wurde 2007 gegründet. Wann habt ihr gemerkt, dass der Markt, also das war ja sicherlich nicht einfach, es gab viel Skepsis, ne, weil das ist eine neue Technologie. Wann habt ihr gemerkt, oder in welchem Jahr, der Markt kippt so langsam in unsere Richtung? Also es wird besser angenommen.
Ja, das hat bestimmt 1-2 Jahre gedauert. Ja, also wir, wie gesagt, wir sind durch mehrere Kapitalrunden gegangen, um, wie gesagt, nicht nur um das Unternehmen aufzubauen, die Mannschaft aufzubauen, die Technologien zu verbessern und die Vermarktung natürlich anzukurbeln. Und man kann es ja sehr, sehr schnell messen bei uns. Es ist so ein Coinbase-Business, sage ich immer. Je mehr man in die Maschine hineinwirft an Geld, an Marketing-Dollars oder Customer-Acquisition-Dollars, so mehr kriegt man hinten raus. Das heißt, Kunden, die dann praktisch den Dienst im Internet suchen und beziehungsweise Subscription machen für den Dienst. Und da haben wir schon irgendwann gemerkt, nach einem Jahr, dass es leicht anzieht. Ja? Und dann die Jahre darüber hinaus ist der Markt noch stärker angezogen. Also wie gesagt, das war ein permanenter Growth-Pfad. Ja? Und wir haben in den 20 Jahren de facto noch nie ein Quartal gehabt, wo wir unsere Ziele nicht erreicht haben. Also das muss man schon sagen, da hat die Mannschaft einen sehr, sehr, sehr guten Job gemacht.
Mit den Coins, die du in die Maschine schmeißt, meinst du Google, also Google Ads?
Da meine ich im Wesentlichen Google mit, genau.
Das heißt, die einzige Stelle, wo man Playstale finden konnte, war im Internet und nur über Google konnte man uns dann finden?
Ja, wir haben dann natürlich verschiedene, genau. Das war der erste Schritt. Im zweiten Schritt kam natürlich Word of Mouse dazu. Nachdem wir eine gewisse Basis hatten von den ersten Tausenden von Kunden, da haben wir natürlich auch versucht, die Kundenbasis ein bisschen zu motivieren. Unsere Kunden waren uns immer sehr, sehr loyal ergeben, weil wir erst auf der einen Seite natürlich einen Top-Service boten, Top-Leistungsmerkmale boten und das zu einem unschlagbar günstigen Preis. Das heißt, wir hatten eine richtige Fangemeinde und haben nach wie vor eine richtige Fangemeinde. Und die haben wir natürlich auch versucht, ein bisschen zu aktivieren und haben natürlich dann auch Programme geschaffen, Word-of-Mouse-Programme, wo wir den Kunden natürlich auch motiviert haben, nennen wir es mal so, uns das ein oder andere Unternehmen dann auch zu bringen. Und dann haben wir natürlich im nächsten Schritt gesagt, Es gibt nach wie vor den stationären Handel. Wir wollen nach wie vor kein Retail machen, aber wir wollen praktisch auch die Kunden, die nicht im Internet suchen, die wollen wir auch gewinnen und haben praktisch Händler angesprochen. Ja, Tippgeber sozusagen, die praktisch zum Kunden hingegangen sind und gesagt haben, hör mal zu, da gibt es auch Unternehmen für deine Lösung, das heißt jetzt Playstyle. Ich helfe dir dabei, das im Internet abzuschreiben. Du unterschreibst aber einen Vertrag mit dem Unternehmen. Und diese Firmen konnten uns sehr, sehr einfach Partner oder Agent werden, kriegen dafür eine Kommission, solange der Kunde auch bei uns Partner ist oder der Kunde bei uns Kunde ist. Und das war ein Modell, was dann auch sehr, sehr gut dazu beigetragen hat, unsere täglichen und wöchentlichen, monatlichen Sign-up-Raten, also die Subscription-Raten unserer Kunden hochzuziehen.
Du hast gerade vom Agent-Business gesprochen und das kam ja, glaube ich, 2018, 19 wurde das ja intensiviert bei Playstyle. Da ist auch noch was anderes passiert. Also Playstyle ist akquiriert worden von BroadSoft und da gibt es ja eine ganz interessante Geschichte von einem Abendessen mit einem Kaufangebot und einem Platzdeckchen. Möchtest du die vielleicht mal erzählen?
Ja, das war ein bisschen früher, muss man fairerweise. Das war schon 2013, by the way, war das. Und der Mike Tesla, CEO von BroadSoft, war ein großartiger Manager, hat ein fantastisches Unternehmen aufgebaut für Cloud-Telefoniedienstleistungen. Also genau das, was große Unternehmen brauchen, was sie sich praktisch ins Netz reinstellen, um Cloud-Telefonie anbieten zu können. Das heißt, sie sind die Technologie, um praktisch den Dienst anzubieten. Was das Problem von Mike immer war, er ist zu seinen Kunden hingegangen, ob meinetwegen zu einer Deutschen Telekom, zu einer Vodafone, zu einer Telstra, zu einer Telmex, zu einer Belcanat, zu einer AT&T, you name it. Und BroadSoft war überall, bei allen großen Carriern weltweit im Netz. Er brauchte immer eine Story, um zu zeigen, eine Art Versuchskaninchen sozusagen, Guinea Pig, um zu zeigen, wie kann man denn erfolgreich sein? Nicht nur mit Händlern, sondern wie kann man auch digital erfolgreich sein? Und da ist er auf uns gekommen. Wir kannten uns schon viele Jahre, weil ich ihn eingekauft hatte, auch als Technologielieferanten für die Deutsche Telekom. Das war 99, 2000. Also man trifft sich immer wieder. Da kam er auf mich zu und sagte, Peter, ich habe euer Unternehmen verfolgt. Ich brauche eigentlich jemanden, der mal zeigt, unseren Kunden auch vorführt, wie die erfolgreich sein können. Und deswegen möchte ich euch gerne kaufen. Und dann haben wir gesprochen, haben uns getroffen bei einem sehr guten Italiener, den es leider nicht mehr gibt, muss ich fairerweise sagen, in Köln. Und dann hat er angefangen, die Dealstruktur auf der Serviette des Restaurants zu skizzieren. Das wurde auch bei LinkedIn, hat er es mal veröffentlicht vor ein, zwei Jahren, wieder als einen seiner interessantesten Deals, den er jemals gemacht hat. Definitiv war die Entscheidungsfindung die einfachste. Und dann sind wir abends auseinandergegangen mit einem Konstrukt, das ich dann meinem Aufsichtsrat vorgeschlagen habe. Und 6 Monate später haben wir das Unternehmen an BroadSoft verkauft.
Wusstest du vorher schon, dass es um einen Verkaufsprozess geht an dem Abend?
Nein. Also wir sind zusammengekommen, weil wir uns treffen wollten und einfach nach vielen Jahren uns mal wieder getroffen haben. Er sagte, Peter, ich bin zufälligerweise hier, lass uns mal essen gehen. Also die Überraschung, als wir uns die Hand gegeben haben und uns verabschiedet haben, war dann doch recht groß, muss man fairerweise sagen.
Wie entscheidet man das als Gründer? Verkaufen oder unabhängig bleiben und weiterfinanzieren?
Ja, es gab verschiedene Aspekte. Also ich hätte, erstmal war der Verkaufspreis okay. Ja, also wir hätten sicherlich Jahre später mehr bekommen, aber auch das ist Glaskugel. Auf der anderen Seite brauchten wir Geld, wir hätten eine neue Finanzierungsrunde machen müssen. Ja, vor dem Hintergrund wären unsere Anteile dann auch an der Stelle ein bisschen weiter verwässert. Und da muss man halt entscheiden, Verwässerung und dann deutlich mehr verkaufen im Exit mehrere Jahre später oder jetzt einen vernünftigen Exit hinlegen und dann das Thema weitermachen, was auch einem wirklich Spaß macht. Und dann ist die Entscheidung auch gemeinsam natürlich mit meinen Partnern dahingehend gefallen, dass wir gesagt haben, das ist eine große Chance. Wir haben das auch alle als Chance bewertet, haben auch die anderen Investoren bewegen können, oder Aufsichtsrat, diesen Weg zu gehen. Und dann haben wir das Unternehmen verkauft.
Wart ihr sofort überzeugt oder gab es einen Moment, wo ihr gesagt habt, vielleicht mache ich den Deal lieber doch nicht?
Nein, das war relativ schnell klar, dass wir es machen.
Viele Gründer verschwinden ja nach dem ersten Verkauf. Du bist immer noch dabei. Du warst bei BroadSoft dabei, dann Cisco. Können wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber reden. Und jetzt Gamma, und du bist immer noch da. Warum?
Es gibt sicherlich verschiedene Gründe dafür. Und ich glaube, auch viele Gründer wären gerne noch bei dem Unternehmen, das sie gegründet haben, dabei. Es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe, dann auszusteigen. Für mich war der Grund, da zu bleiben, sicherlich der, dass wir die Vision, die wir hatten, gemeinsam auch entwickelt hatten, meine Führungskräfte, das Team dahinter, dass wir die immer umsetzen konnten. Ja, dass wir praktisch nie integriert wurden. Wir waren das 16. Unternehmen, das Broadsoft gekauft hat, wurden nicht integriert. Alle anderen Unternehmen wurden integriert. Technologie wurde in Technologiebereich gesteckt, Sales in Sales und so weiter, ja, you name it. Wir wurden konstant als Einheit gelassen. Ja, genau um die Dinge zu machen, die ich eben beschrieben habe, nämlich ein Guinea Pig zu sein, auch für die Kunden von Broadsoft in dem Fall, um zu zeigen, was machbar ist. Ja, wenn man eine ähnliche Abteilung aufbaut in den jeweiligen Organisationen, dann kann man über einen digitalen Kanal wirklich das Thema Cloud-Telefonie pushen. Das war einer der Gründe. Es macht mir Spaß. Also ich konnte das weitermachen, was ich bei schon als Gründer bzw. als CEO bei PlayStation gemacht habe, vor dem Verkauf. Bei Cisco wiederum war die Situation eine andere. Cisco hat Broadsoft, 201. Unternehmen, das Cisco gekauft hat, by the way, integriert, komplett. Ja, also Broadsoft wurde als Technologie gekauft, ja, die man haben wollte, um praktisch den Cisco-Kunden neben der Cloud-Telefonie noch zusätzliche andere Dienstleistungen anzubieten, wie WebEx zum Beispiel. Dabei hat man festgestellt im Rahmen der Integration, oh, da gibt es ja noch ein Unternehmen, das heißt PlayStation, Unternehmen im Unternehmen. Und Cisco wusste ehrlich gesagt nicht so wirklich, was sie mit uns machen. Ja? Und deswegen, wenn man nicht weiß, was man mit dem macht, dann lässt man sie erstmal in Ruhe. Und vor allen Dingen waren wir sehr, sehr erfolgreich, haben immer weiter sehr, sehr gute Zahlen geliefert. Und das war auch für ein Unternehmen wie Cisco, das natürlich sehr, sehr zahlengetrieben ist, entscheidend. Und vor dem Hintergrund hat man uns auch da in Ruhe gelassen. Sprich, nicht integriert, sondern uns unser Ding machen lassen. Auch ein weiterer Grund, warum ich gesagt habe, ich bleibe dabei. Ich konnte das weitermachen, was ich liebe, mit einer Mannschaft, die ich liebe. Das hat Spaß gemacht. Und Gamma hat uns dann von Cisco zurückgekauft. Wie gesagt, Cisco wusste nicht so richtig, was sie mit uns machen, haben dann entschieden, naja gut, komm, dann machen wir mal ein De-Invest, was sehr selten vorkommt in Cisco. Und Gamma hat uns gekauft, weil sie uns strategisch wollten, weil wir strategisch in deren Portfolio reinpassten. Und da war nie der Gedanke, dass man uns integriert, sondern es war immer der Gedanke, dass wir ein Core von Gamma werden. Ja? Nämlich der digitale Kanal von Gamma, die sehr, sehr stark in der Vergangenheit auf Wholesale gesetzt haben, sind wir der Nukleus jetzt für das digitale Wachstum innerhalb der Gamma-Gruppe.
Musstet ihr die Gründer in den ganzen Konzernstrukturen jemals schützen oder hat man euch immer machen lassen und in Ruhe gelassen?
Man hat uns immer machen lassen und in Ruhe gelassen. Also Schützen, wie gesagt, das ist ja auch meine Aufgabe als CEO, die Mannschaft ein bisschen zu schützen. Ich bin da das Bindeglied zu den Besitzern, legt die strategische Richtung ein bisschen des Unternehmens fest, gemeinsam mit den Teams natürlich. Aber auf der anderen Seite haben uns die einzelnen Besitzer, eine Broadsoft, wie eine Cisco und auch jetzt Gamma, das Leben nicht schwer gemacht, sondern ganz im Gegenteil, haben uns unterstützt. Gamma am meisten, muss man fairerweise sagen, weil wir wirklich strategisch sind. Und vor dem Hintergrund fühlen wir uns natürlich auch sehr, sehr wohl in der Gamma-Gruppe, weil hier können wir natürlich mehr machen, als wir jemals zuvor machen lassen, weil wir zum Core des Business-Geschäftsmodells gehören.
Gab es Phasen, wo du gedacht hast, das ist nicht mehr mein Unternehmen und ich habe keine Lust mehr in diesen gesamten Prozessen?
Es gibt immer mal Phasen, wo man sich mal hinterfragt und es gibt immer mal Phasen, wo es natürlich Turbulenzen gibt, nennen wir es mal so. Insbesondere bei Cisco ist man durch gewisse, nennen wir es mal, Reorganisationsthematiken gegangen, die schwierig waren. Aber die waren nie der Grund für mich, dass ich gesagt habe, ich werfe die Flinte ins Korn. Ganz im Gegenteil, waren zusätzliche Motivationen zu zeigen, dass wir ein Thema sind, das auch in schwierigen Zeiten wachsen kann. Ja, und der Erfolg gibt uns ja recht. Ja, vor dem Hintergrund hat man sicherlich mal der ein oder andere Doubt, ja, Zweifel. Aber da muss man sich auch zusammen mit dem Team hinsetzen und sagen, okay, können wir daraus eine Chance machen? Können wir daraus eine Opportunity machen? Und dann praktisch aus einer Challenge praktisch zusätzliches Wachstum generieren. Und das haben wir in der Regel geschafft.
Nochmal kurz zurück zu Cisco. Du hast gesagt, Cisco wusste nicht so recht, was sie mit PlayStation machen sollten. War das eher, also in der Cisco-Zeit, Rückenwind, Komplexität, beides oder siehst du das komplett anders mit Cisco?
Ja, Cisco ist ein großartiges Unternehmen, kommt natürlich aus dem Hardware-Bereich. Ja, we power the Internet. Wir nutzen das Internet, ja, sozusagen. Und für uns ist es praktisch ein Trittbrett, um unsere Kunden zu bedienen. Ja, vor dem Hintergrund kommen wir aus anderen Richtungen. Wir waren schon immer sehr automatisiert unterwegs. Wir waren immer Zero-Touch unterwegs. Cisco kommt aus einem High-Touch-Umfeld. Also ein ganz anderer Vertriebsansatz, ein ganz anderes Go-to-Market. Vor dem Hintergrund waren da sicherlich zwei Welten, die nicht geclasht sind. Der eine hat von dem anderen sicherlich profitieren können. Wir haben gelernt, wie auch Großunternehmen denken, konnten das auch in unsere Philosophie so ein bisschen noch integrieren. Und Cisco hat vielleicht auf der anderen Seite gelernt so ein bisschen, dass es durchaus andere innovative Go-to-Market-Modelle gibt, über die man nachdenken sollte.
Warum hat Cisco PlayStale nicht weltweit ausgerollt? Wenn PlayStale erfolgreich war, hätte man es ja eigentlich in jedem Land anbieten können für kleine Kunden.
Sehr gute Frage. Ich hätte es gerne gemacht. Wir haben auch gewisse Versuche gemacht. Ich nenne es jetzt mal so ein Tone-the-Water-Approach, den wir gemacht haben in UK, auch sehr erfolgreich, und in Frankreich. Aber das waren so Versuche, heute würde man sagen, das ist so duschen wollen, ohne nass zu werden. Ja, also auf der einen Seite, Cisco hat gesagt, mach das mal, probier das mal. Aber auf der anderen Seite haben wir da nicht die Gelder bekommen, um praktisch Marketing zu machen. Und das ist halt das Entscheidende, was ich vorhin sagte. Es ist ein Coinbase-Business. Wenn ich kein Geld in die Maschine reinwerfe, kommt auch nichts raus. Und Cisco hat nie übers Internet verkauft. Wir haben ausschließlich übers Internet verkauft. Cisco verkauft über eine Vertriebsmannschaft, über eine hervorragende Vertriebsmannschaft, muss man sagen, die sehr, sehr eng vernetzt ist mit seinen Partnern, deren Partner wiederum sehr, sehr eng vernetzt ist mit seinen Kunden. Das, was wir machen, ist eine sehr geringe Vernetzung, bis gar keine Vernetzung zu unseren Partnern, eine sehr geringe Vernetzung zu unseren Kunden, die wir zum Teil nicht kennen. Ja? Vor dem Hintergrund ist ein ganz anderer Ansatz. Und den hat Cisco nicht wirklich unterstützt. Vielleicht haben sie nicht verstanden, vielleicht habe ich nicht gut genug erklärt. Aber de facto war das praktisch die Hemmschwelle, in anderen Ländern auszurollen.
Eine Sache wurde ja mitgenommen aus der Cisco-Zeit, das war Webex für PlayStale. Das ist ja das Produkt, was auf Cisco-Technologie quasi basiert. Und war das schwierig, eine deutsche Marke, ein deutsches Produkt aus einem globalen Produkt von Cisco zu bauen?
Ganz im Gegenteil. Also, und das ist ja das Schöne, was ich eben sagte. Wir haben auch ein bisschen was gelernt, was als wir bei Cisco waren. Cisco ist ja ein Unternehmen, das sehr, sehr stark auf den Enterprise-Markt setzt, sehr, sehr stark auf große Kunden setzt. Und mit dem WebEx-Produkt waren wir natürlich jetzt erstmalig in der Lage, auch größere Kunden anzusprechen. Was fehlte, war natürlich, wie kann man jetzt unsere Denke, unsere DNA, die halt sehr automatisiert ist, sehr, sehr, sehr stark prozessorientiert ist, sehr, sehr stark auf Einfachheit setzt und Automatisierung setzt. Wie kann man diesen Ansatz, dieses Go-to-Market übersetzen, ja, mit einer tollen Technologie, die dahinter ist, WebEx, auf unsere DNA. Cisco verkauft es über Partner. Ja, da sind Leute, die fahren raus, machen die Installation, machen die Beratung, dann die Installation. Bei uns soll das alles digital laufen. Ja, und das heißt, wir mussten Frontends schaffen, ja, die praktisch die Komplexität eines Enterprise-Produktes de facto umschlossen haben, für den Endkunden nicht sichtbar machen, aber die Dienstleistung, Leistungsfähigkeit von einem Enterprise-Produkt mit sich bringen. Ja. Und das ist uns, glaube ich, sehr, sehr gut gelungen. Vor dem Hintergrund waren wir dann in der Lage, ein Produkt, was von mehreren hundert Technikern entwickelt wird, ja, fortgeführt wird, permanent weiterentwickelt wird, in unser Portfolio aufzunehmen, um praktisch mit unserem alten Produkt zu ersetzen, was durch eine Handvoll von sehr, sehr smarten Entwicklern, muss ich fairerweise sagen, entwickelt wurde. Aber es war nur eine Handvoll. Während es bei Cisco natürlich hunderte von hochqualifizierten Entwicklern sind, die permanent dieses Produkt weiterentwickeln. Ja, das war für uns eine tolle Sache. Sind wir auch sehr stolz, dass wir es weitervermarkten können, auch unter dem Namen WebEx für PlayStale. Und der Erfolg gibt uns recht.
Nach Cisco kam Gamma im Jahre 2024. Ich glaube, der 21. September, wenn ich es richtig im Kopf habe. Warum Gamma? Also warum sagst du, du hast das ja mich mitentschieden, warum ist es Gamma geworden als Partner oder als Unternehmen für die Akquisition?
Ja, es gab nur wenige Unternehmen jetzt, die jetzt wirklich ein perfekt Fit waren. Ja, also es macht ja auch keinen Sinn jetzt von einem Großunternehmen wie Cisco, was unterschiedlichste Produkte hat, zu dem nächsten Produkt, zu dem nächsten Besitzer zu gehen, der unterschiedlichste Produkte macht, meinetwegen von Security über Networking, über Hardware und so weiter, sondern zu einem, dessen Kerngeschäft, dessen Kernkompetenz Unified Communication ist, vor dem Hintergrund, und der eine gewisse Größe hat, natürlich auch so einen Verkauf zu stemmen. Also da, deswegen ist dann natürlich die Anzahl der möglichen Partner, möchte ich es mal so nennen, begrenzt. Ja, und Gamma war da sehr, sehr naheliegend. Auf der einen Seite war Gamma sehr, sehr erfolgreich und ist da immer sehr, sehr erfolgreich im englischen Markt, war schon erfolgreich in anderen Märkten, Spanien, Niederlande, um nur einige zu nennen, und hat dann natürlich schon erste Versuche in Deutschland gemacht, brauchte aber ein bisschen mehr in Deutschland, um auch in Deutschland de facto auch einen Stempel aufzudrücken. Und vor dem Hintergrund passten wir perfekt in die Strategie von Gamma rein. Und wie wir finden, auch wir waren ein perfekter Fit, oder Gamma war auch ein perfekter Fit für uns.
Gibt es jetzt Dinge, die man unter der Gamma-Flagge machen kann, die vorher nicht möglich waren? Vielleicht unter Cisco?
Ja, Gamma, für Gamma sind wir Kernkompetenz. Und für Gamma sind wir natürlich, gehören wir zum Kerngeschäftsmodell, wie ich eben schon sagte. Internationalisierung ist nur ein Beispiel. Ja. Das ist bei Gamma natürlich deutlich einfacher als bei Cisco. Bei Cisco war es ein Versuch, ein Try. Bei Gamma ist es Strategie. Ja. Bei Cisco waren andere Dinge vielleicht eher mal ein Versuch, ja. Bei Gamma ist es Teil der Strategie und das ist ganz, ganz wichtig und da fühlen wir uns natürlich sehr, sehr wohl, dass wir Teil dieser Strategie sind, zum Beispiel um das Thema Digital Direct zu nennen. Das war nie ein Teil einer Strategie von Cisco. Ja, das war ein Versuch, mal ein bisschen was zu machen, aber eigentlich ist das Modell von Cisco Wholesale. Das Modell von Gamma war Wholesale und man sagte, man muss auch einen zweiten Kanal haben, wie Digital Direct. Das heißt, wir sind innerhalb der Gamma-Gruppe, sind wir Teil deren Execution-Strategie. Und vor dem Hintergrund ist natürlich der Fit auch an der Stelle deutlich besser.
Machen wir mal den Schwenk zu KI-Telefonassistenten, weg von Gründung, Gamma, Cisco, BroadSoft. Und sprechen wir über KI-Telefonassistenten. Du hast öffentlich gesagt, dass AI für dich kein Add-on ist, sondern Kern der Innovation. Kannst du das ein bisschen erklären, was du damit meinst für PlayStation?
Ich weiß nicht, wo ich es öffentlich gesagt habe, aber bestimmt in irgendeinem anderen Interview, vermute ich mal.
Ja.
AI revolutioniert den Markt, auch wie wir miteinander kommunizieren, wie wir uns Informationen beschaffen und so weiter. Vor dem Hintergrund wäre es, glaube ich, töricht, darüber nicht nachzudenken. Also darüber nachzudenken ist ein Muss. Ich hatte vorhin schon gesagt, es ändern sich unheimlich viele Dinge unheimlich schnell in diesem Umfeld, gerade was Preismodelle anbelangt, was Packaging anbelangt. Was auch die LLM-Modelle anbelangt, alles lernt schneller dazu, wird noch effektiver. Und wie gesagt, die Menschen werden anders kommunizieren, ja, in der Zukunft. Und vor dem Hintergrund ist es auch an uns als Hersteller, von solchen Lösungen drüber nachzudenken, wie können wir es einfacher machen? Und ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angerissen, wie können wir es einfacher machen, moderne Business-Kommunikation oder die Kommunikations, Anforderungen und Needs unserer Kunden heute und auch morgen praktisch kostengünstig und effektiv zu lösen. Und da führt kein Weg an KI vorbei.
Absolut. Würdest du sagen, also wie unterscheidet sich aus deiner Sicht KI als Feature hin zur KI als Unternehmensstrategie?
Ich glaube, man muss sich natürlich die verschiedenen Unternehmens Vorfälle anschauen, die man mit einer KI lösen möchte. Ja. Und ich möchte es eher, diesen Wort Bot mag ich nicht so gern. Wir nutzen eigentlich im internen Sprachgebrauch eigentlich eher Assistenz, ja. Weil es wirklich auch als eine Assistenz ist. Ja. Und da muss man sich anschauen, für welchen Geschäftsvorfall brauche ich eine Assistenz? Ja, ist es der Geschäftsvorfall Vermittlung? Ist es der Geschäftsvorfall Terminpflege? Ist es der Geschäftsvorfall Informationsbeschaffung? Ja, und dafür kreieren wir individuell auf den vertikalen Markt zugeschnittene Assistenten, die wir natürlich vermarkten und natürlich auch in unsere Telefonanlage mit einbinden. Vor dem Hintergrund ist sie ein integraler Bestandteil unserer Lösung, muss es aber nicht sein, sondern kann auch als Standalone-Lösung an andere Systeme angedockt werden. Ja? Aber wenn wir diesen Baustein nicht haben, der Kunde aber diesen Baustein möchte, dann holt er sich den Baustein woanders. Und irgendwann ist auch unsere eigene Telefonanlage, die auch von diesen Bausteinlieferanten unter Umständen angeboten wird, in Gefahr. Vor dem Hintergrund ist es auch für uns natürlich nicht nur eine sinnvolle Ergänzung des Produktportfolios, sondern es ist auch eine überlebenswichtige Innovation für den Fortbestand eines Unternehmens, das heute nur Cloud-Telefonie anbietet.
Wie war die Reaktion im Team, als du announced hast, wir machen jetzt oder wir gehen jetzt in die Richtung KI? Angst, Skepsis, Freude, Begeisterung?
Ich glaube, Begeisterung war das überwiegende Wort, aber ich habe es ja nicht einfach announced, dass ich gesagt habe, hör mal zu, wir machen morgen KI und wir entwickeln uns Richtung KI-Company, sondern ich habe meine Führungsmannschaft zusammengeholt und wir saßen zwei Tage zusammen, haben darüber diskutiert, wo entwickelt sich der Markt hin, was sind neue Kommunikationsmodelle, wie ist das Verhalten junger Menschen auch in der Zukunft, was das Thema Kommunikation anbelangt. Und da sind wir sehr, sehr schnell darauf gemeinsam gekommen, dass das Thema KI natürlich in der Zukunft ein wesentlicher Bestandteil von Lösungen sein wird. Und dann haben wir gemeinsam eigentlich erarbeitet und auch entschieden, dass wir uns dahin entwickeln wollen. Also vor dem Hintergrund war da sicherlich eine von mir initiierte, aber von der vom Team getroffene gemeinsame Entscheidung, das praktisch zu machen. Und vor dem Hintergrund haben wir natürlich auch von Anfang an sehr, sehr viele Sponsoren, viele Champions gehabt innerhalb des Unternehmens, die natürlich auch andere Kollegen und Kolleginnen, die bei dem Workshop nicht dabei waren, dann abholen konnten, begeistern konnten. Und so hatten wir von vornherein natürlich ein super Buy-in von der gesamten Mannschaft, was das Thema hin zu KI anbelangt.
Was würdest du sagen, wie viel der Roadmap heute ist jetzt noch klassische Telefonie und wie viel ist AI bei PlayStation?
Ja, ich glaube, man kann das nicht an Roadmap, an prozentualen Zahlen festmachen. Was ist Roadmap? Wir haben sicherlich Anforderungen unserer Kunden, die auf der Roadmap abgearbeitet werden. Aber hier sind wir natürlich auch von unserem Lieferanten Cisco abhängig, der uns das Webwerksprodukt zur Verfügung stellt. Und die arbeiten permanent an der Roadmap. Vor dem Hintergrund können wir uns mit unserer Entwicklung natürlich komplett auf die Roadmap KI konzentrieren. Also wenn ich sage, Entwicklungsressourcen sind bei uns sicherlich über 90% im Thema KI.
Was musstest du als Geschäftsführer lernen, um die Mannschaft oder PlayStation sinnvoll durch die KI-Phase zu führen?
Ja, wir sind ja mittendrin. Ja, und jeder von uns ja lernt ja jeden Tag. Und gerade was das Thema KI anbelangt, da sind wir gerade am Anfang von einer Lernkurve. Ja. Wichtig ist sicherlich viel zu kommunizieren, auch mit den Führungskräften, die abzuholen, permanent sich zu hinterfragen. Ist das richtig, was wir machen? Keine heiligen Kühe zu haben, ja, sondern auch nicht festzuhalten an alten Dingen. Haben wir immer so gemacht, ja, sondern wirklich alles in Frage zu stellen, zu überlegen, gibt es eine Lösung dafür, die wir unter Umständen mit KI besser machen können? Ist das ein Thema, was wir unseren Kunden zur Verfügung stellen können? Und wie können wir unsere Mannschaft praktisch integrieren bei diesen Wegen dahin? Ja, also vor dem Hintergrund ist es eigentlich ein Prozess, den wir eigentlich immer gegangen sind, den ich auch immer gegangen bin, auch meine direkten Führungskräfte immer gegangen sind. Da hat sich durch KI nichts dran geändert. Das Einzige, was sich ändert, ist, dass es deutlich schneller ist.
Was waren die größten Learnings aus deiner Sicht, die jetzt mit KI dazu kam?
Dass wir noch lange nicht am Ende sind. Ja, ein Beispiel ist dafür, wir haben PlayStell, das Produkt, 2010 gelauncht. 2007 die Firma gegründet, 2010 das Produkt gelauncht. In dieser Zeit haben wir das Preismodell, fast 20 Jahren, 18 Jahren haben wir das Preismodell einmal geändert. Wir haben Anfang des Jahres PlayStell KI gelauncht. In der Zeit haben wir das Preismodell dreimal geändert. Ja. Das heißt so ein bisschen, dass sich die Währung, die vorher ein Seed war, ein Anschluss, die ändert sich im Bereich KI, ändert sie sich noch ständig. Ja, und da müssen wir uns natürlich anpassen, was ist die neue Währung? Sind das Minuten? Sind das Servicepakete? Sind das Flatrates? Ist das eine Kombination von denen? Ja, vor dem Hintergrund lernen unsere Kunden und lernen auch die Kunden der Kunden permanent. Und wir müssen natürlich diesen Wandel mitgehen und uns dann anpassen. Also vor dem Hintergrund, wir sind noch nicht am Ende.
Wie viele reden ja über Chatbots oder Copilot und Playstyle fokussiert sich sehr stark auf den Bereich Voice. Warum würdest du sagen, ist die Stimme strategisch das Wichtigste?
Ich würde nicht sagen, dass das das Wichtigste ist. Es ist halt der Bereich, an dem wir die meiste Erfahrung haben. Wir werden auch jetzt WhatsApp launchen. Wir haben auch auf der OMR schon die Möglichkeit geschaffen, dass Kunden praktisch über WhatsApp Bestellungen aufgeben konnten. Ja, also ein tolles Beispiel, wurde sehr, sehr stark angenommen. Also über Voice die Bestellung aufgeben oder parallel über WhatsApp die Bestellung aufgeben. Das heißt, wir entwickeln uns natürlich auch schon dahingehend weg von nur Sprache. Aber im Bereich Sprache sind wir halt sehr, sehr stark. Ob es das beste Medium ist, das können wir sicherlich nochmal trefflich in einem anderen Podcast diskutieren. Aber es ist mit sicherlich eins der Kommunikationsmittel, das wir gut zur Verfügung stellen. Wir werden auch andere zur Verfügung stellen. Auch Chatbots sind sicherlich ein Thema.
Glaubst du, dass irgendwann jedes Unternehmen KI-Telefonassistenten haben wird oder brauchen wird?
Ja und ja. Also da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ein Unternehmen, das heute nicht über KI nachdenkt, wird es morgen nicht mehr geben.
Playstyle spricht ja stark den Mittelstand an. Warum glaubst du, ist Voice AI gerade da super relevant?
Na, Voice AI ist in allen Marktsegmenten relevant. Wir sind jetzt zufälligerweise im Mittelstand sehr, sehr, sehr stark. Unsere Kundenklientel kommt aus dem Mittelstand, eher aus dem kleineren Mittelstand sogar. Kleine mittelständische Unternehmen, ich sag mal zwischen 5 und 50 Mitarbeitern ist unser Sweet Spot. Wir haben viele Unternehmen, die auch mehr als 1.000, 2.000, 3.000 Mitarbeiter haben. Das heißt, das können wir auch. Aber wir sind halt in diesem Umfeld sehr, sehr stark, kennen natürlich den Mittelstand sehr, sehr gut und wissen natürlich auch um die Probleme und Herausforderungen, die unsere Kunden zum Teil haben. Und wenn wir natürlich wissen, welche Herausforderungen die haben und wir haben unter Umständen eine Lösung dafür, die das Leben unserer Kunden praktisch an der einen oder anderen Stelle vereinfachen kann, dann werden wir die bereitstellen und das tun wir heute.
Peter, lass uns mal bewusst nicht über Erfolg sprechen. Was glaubst du, wo KI-Telefonassistenten heute noch scheitern oder ich sag mal Herausforderungen haben und was sich vielleicht auch in der Zukunft da noch verbessern muss?
Viele KI-Projekte scheitern, weil man zu viel möchte. Also das Schlimmste ist ein sogenannter Proof of Concept, aus meiner Sicht. Ja. Ein IT-Leiter hat gehört, ich muss KI machen und sagt, okay, meine gesamten Geschäftsprozesse, da hole ich mir jetzt mal ein Angebot rein, die soll KI lösen. Ja. Und das Thema ist, und was viele erst noch verstehen müssen, was wir auch erst verstehen mussten, ist, die Lösung, die wir praktisch unserem Kunden anbieten, und ich komme gleich auf das Thema POC nochmal zurück, die wir unserem Kunden anbieten, die muss nicht unserem Kunden gut gefallen. Die muss dem Kunden unseres Kunden gut gefallen. Der ruft die an. Ja, und wenn der nicht zufrieden ist, dann beschwert er sich bei unserem Kunden und unser Kunde schaltet die KI ab. Das heißt, wir verdienen kein Geld und der Kunde hat keine Lösung. Unsere Kunde hat keine Lösung, weil der Endkunde, der Kunde unseres Kunden, keine Lösung bekommt. Der POC, der viele verschiedene Geschäftsprozesse abdeckt, der will alles machen. Ja, meinetwegen alle Geschäftsprozesse in einem Autohaus. Von Neuwagenbestellung über Terminabsprache, über Reifenwechsel, über Farbauswahl hin zu Angebot für einen Gebrauchtwagen. Ja. Wenn man da diesen POC macht und der Endkunde, der Kunde unseres Kunden ruft diese Assistenz an und sagt, jetzt möchte ich Reifenwechsel haben. Ob das funktioniert, ich frage mich das sehr, sehr stark, weil das muss permanent optimiert werden, ja, an der Stelle. Warum nicht? Und das machen wir. Wir bieten de facto und sehr erfolgreich einen Bot für ein bestimmtes Thema an. Meinetwegen Winterreifenwechsel. Ja, dann können wir sehr, sehr speziell darauf eingehen. Der Kunde sagt, zu gewissen Zeiten im Jahr weiß man ganz genau, das wird nicht im Sommer sein, das wird eher im Winter sein. Man wird Winterreifen oder Sommer auf Winterreifen wechseln oder Allwetter auf Winterreifen wechseln, wenn man das braucht. Dann ist es ein sehr begrenzter Anwendungsfall, den wir sehr stark optimieren können, sodass der Kunde zufrieden ist, weil die Endkunden zufrieden sind, weil sie immer einer Lösung zugeführt werden. Das heißt, das Wesentlichste bei KI-Projekten ist nicht, dass alles gelöst wird, sondern dass der Teil, der dem Kunden am Herzen liegt, über die KI gelöst wird und ansonsten sofort ein Breakout zu einem Live-Agenten erfolgt. Ja, weil wenn die KI es nicht schafft und der Kunde endzufrieden ist, dann wird das gesamte KI-Projekt gestoppt. Und das ist tödlich. Sondern lieber anfangen mit kleinen Bausteinen, die top machen. Der Kunde ist für diesen Baustein top zufrieden. Alles andere geht den Überlauf an die an den bisherigen Agenten, der das vorher auch gemacht hat, oder an den Kundenbetreuer, wie auch immer. Und dann nimmt man sich den nächsten Baustein vor. Aber ein POC zu machen über alle Geschäftsprozesse, aus meiner Sicht der größte Fehler, den man machen kann, wenn man sich dem Thema KI annähert.
Was sind für dich da die wichtigsten KPIs, damit ein KI-Projekt oder ein KI-Telefonassistent-Projekt erfolgreich wird?
Ja, KPIs werden ja erst noch definiert. Also wir wissen noch gar nicht, was richtige KPIs sind. Also Anrufe vom Endkunden pro Minute. Ja, also in der Telefonanlage wissen wir ganz genau, ja, was die KPIs sind. Was sind im AI-Bereich? Was wollen wir, müssen wir uns eher fragen. Wir wollen, dass der Kunde unseres Kunden zufrieden ist. Das heißt, man muss gucken, wie viele Anrufe kommen rein, wie viele werden davon einer Solution zugeführt, einer Lösung zugeführt. Das heißt, man müsste sicherlich darüber nachdenken, wie kann ich das, man kann es messen, ja, kann man da ein KPI ausmachen. Das heißt, dass man sagt, wie es im Bereich Internethandel gibt es eine Anzahl von Sign-ups, dann gibt es eine Conversion Rate und dann gibt es natürlich da eine Implementierungsrate und so weiter. Das kann man sicherlich auch im KI-Bereich übersetzen. Wir arbeiten da gerade dran, versuchen auch gemeinsam mit unseren Kunden mal KPIs zu definieren, auch auf Basis deren besonderer Anwendungsfälle, weil die sich ja permanent ändern. Ja. Ist es nur eine Information? Ja. Wissen wir gar nicht, ob der damit zufrieden war. Ja. Ist es ein Prozessvorfall, meinetwegen ein Reifenwechsel? Da wisst man schon eher. Ja. Der Kunde hat angerufen, Reifenwechseltermin gemacht, Reifenwechsel hat stattgefunden, Geschäftsvorfall ist erfolgt. Da will man sicherlich sagen, pro Anruf 100% Erfolg. Das wäre so ein KPI. Und nur wenig Breakout und nur wenig aufgelichtete Telefonate, während er praktisch durch den Prozess geht. Ja, da kann man sicherlich auch die Abbruchrate als KPI definieren, nicht nur die Successrate. Ja. Das sind so KPIs, die für mich interessant wären. Also wirklich die Nutzung der Assistenz.
Du hast zuletzt einmal stark betont, dass Partner für die Vermarktung von AI zentral sind. Und es gibt ja viele Partner, die Playsellers-Technologie verkaufen oder auch implementieren. Im Bereich AI vor allem. Und eigentlich ist Playsteller ja immer die Self-Service-Schiene gefahren. Du hast es eben gesagt, innerhalb von 5 Minuten soll man sich eine Telefonanlage zusammenklicken können, dann kann die live gehen und alles ist gut. Und man muss wahrscheinlich auch nie wieder was ändern, weil sich da nicht viel tut. Wieso glaubst du, dass hier Partner eine zentrale Rolle spielen?
Sehr, sehr gute Frage, by the way. Wir müssen unser Denken ändern. Ja, es ist genau richtig, wie du sagst. In der Vergangenheit haben wir eine Telefonanlage verkauft, die wurde implementiert, der Kunde war zufrieden und danach ändert sich ja nicht mehr viel. Er macht damit seine Telefonate, wird angerufen. Das ist ein Running System, was man nicht mehr wirklich ändert. Dafür haben wir unsere Partner, die Agenten sind, wie gesagt, keine Reseller, die uns Kunden bringen und dafür eine Kommission erhalten. Im Fall KI ist die Welt eine ganz andere. Ich sagte es eben schon, der Kunde unseres Kunden muss happy sein. Und jeder Kunde redet anders mit der Assistenz. Das heißt, es ist nicht so, dass man die Assistenz dem Kunden zur Verfügung stellt und die läuft dann immer, sondern die muss permanent gemonitort werden. Sie muss permanent in live gehalten werden. Ja. Ein einmaliges Setup reicht da nicht. Ja. Man muss permanent in live gehalten werden. Was ändert sich? Sind die Anfragen vielleicht ein bisschen anders geworden? Sind die Abbrüche, haben die zugenommen? Woran lag es, dass unter Umständen die Erfolgsquote hinten runtergegangen ist? Das heißt, man muss sich permanent das anschauen und das können wir nicht. Was wir können, ist, wir liefern eine Technologie, wir liefern den Vertrieb, aber wir können nicht permanent den Service dafür machen. Da sind wir als Unternehmen gar nicht für aufgestellt. Und dafür ist auch der Markt zu sehr am Wachsen. Vor dem Hintergrund setzen wir natürlich sehr, sehr stark auf Partner, trainieren die Partner auch sehr stark heute schon in Webinars, machen sehr, sehr viel Schulung, um unsere Partner dahin zu bringen, dass sie in der Lage sind, die Kunden praktisch nicht nur zu betreuen, die Installation zu machen, sondern auch den In-Life-Support dieser Kunden wahrzunehmen. Ja? Nur so skaliert das Modell, was ich eingangs sagte. Ja? Wenn man viele 1.000 Kunden hat, dann geht es nicht mit einem Service. Ich will nicht 1.000 neue Mitarbeiter einstellen, sondern das können unsere Tausende von Partnern machen, ja? Die den Kontakt zum Kunden aufbauen, den intensivieren, nicht nur die Assistenz dann pflegen, sondern zusätzlich auch noch unter Umständen zusätzliches Geschäft für sich selber generieren können, indem sie noch zusätzliche Dienstungen mitverkaufen können. Aber entscheidend sind dabei Partner, in der Vergangenheit, wie gesagt, eher Tippgeber, heute wirkliche Partner, die uns bei der, ich sag mal, nicht nur Inbetriebnahme, sondern im Betrieb halten, unterstützen.
Was würdest du sagen, muss ein Partner heute können, was er vielleicht vor 2, 3 Jahren noch nicht können musste, wo er auch Telefonanlagen oder Collaboration über uns verkauft hat?
Er muss sicherlich in der Lage sein, gewisse Prompts zu schreiben und er muss sicherlich in der Lage sein, das Thema AI in gewisser Weise zu verstehen. Ja? Und er muss in der Lage sein, natürlich auch sich auf unsere Philosophie einzulassen, dass der Endkunde de facto einen Vertrag mit uns unterschreibt, nicht mit dem Partner. Das ist ein wesentlicher Teil unseres Geschäftsmodells. Aber nichtsdestotrotz gehen diese Einrichtungsumsätze und so weiter, die der Kunde natürlich bezahlt, an unsere Partner. Vor dem Hintergrund werden sich da auch für unsere Partner jetzt neue Geschäftsmodelle oder ergeben sich gerade neue Geschäftsmodelle an der Stelle. Und die Wichtigkeit der Partner nimmt wirklich drastisch zu. Auch für uns, aber auch für jeden anderen Marktbegleiter von uns.
Würdest du grundsätzlich sagen, das ist jetzt eine Chance für IT-Systemhäuser, in den Markt reinzugehen?
Also ich glaube, das ist die größte Chance seit Einführung des Mobilfunks, wo sie wirklich richtig zusätzlich ihre Dienstleistungen und ihre Erfahrung einbringen können und die zusätzlich monetarisieren können.
Wenn ein KI-Telefonassistent Anrufe annimmt, was würdest du Mitarbeitern sagen, damit sie keine Angst haben, ersetzt zu werden?
Erstmal muss ich sowieso grundsätzlich keine Angst darüber machen, dass eine KI alle Aufgaben, die heute ein Mensch erfüllt, ersetzen kann. Das ist sowieso so ein Irrglauben, ja, und da sind wir heute lange noch nicht. Ich glaube, dass Aufgaben, die heute sehr zeitintensiv, sehr personalintensiv sind, einfachste Anfragen, wie ich eben sagte, Terminabsprache für einen Reifenwechsel, das kann man mit einer KI sehr einfach machen. Das sind die ersten Schritte. Wir reden jetzt nicht über eine Operation am offenen Herzen, ja, und oder auch nicht über andere komplexere Dinge. Das kann heute sicherlich noch keine KI machen und sollte auch keine KI in manchen Fällen auch machen. Einfache Geschäftsvorfälle, ja, dann kann sich praktisch der Mensch auf höherwertige Geschäftsvorfälle konzentrieren, wie zum Beispiel, wenn der Kunde tatsächlich für einen Reifenwechsel da ist, begrüßt man ihn und überredet ihn dazu, vielleicht ein neues Modell zu kaufen. Ja, also das ist eher der Fokus, anstelle jetzt am Telefon zu sitzen und zu warten, dass der nächste anruft, weil er einen Reifenwechsel macht. Damit macht man den Mitarbeiter unter Umständen, befreit ihn von dieser Zeit am Telefon und kann ihn praktisch zuführen anderweitigen Aufgaben, wo er einen deutlichen Mehrwert für sich und das Unternehmen bringt.
AI ist ja gerade überall. Du als Gründer und jemand, der alle diese Revolutionen, IP, Cloud, KI jetzt mitmacht, woran erkennst du, dass der Markt wirklich reif ist oder ob wir uns noch in der KI-Hype-Welle befinden?
Ich glaube, der Hype hat noch gar nicht angefangen, richtig. Also es ist sicherlich, durch ChatGPT und Claude sind natürlich Systeme an den Markt gekommen, die jeder Konsumer heute nutzt. Und damit sieht man natürlich sehr schnell, wie einfach man mit einfachsten Mitteln Resultate bekommt. Das macht dem einen oder anderen Angst. Der eine oder andere sieht es als Chance. Wie gesagt, ein Bot bzw. eine Assistenz ist was ganz anderes. Sie nutzt praktisch diese Tools und nutzt diese Tools praktisch dann, um sie einem Ergebnis zuzuführen. Aber wie gesagt, in dem Fall Chatbot oder ChatGPT von einem Nutzer, da geht ein Nutzer auf die KI zu und kriegt ein gewisses Ergebnis drauf. Auf eine Assistenz gehen unter Umständen im Autohaus Tausende von Nutzern zu, die Anfrage komplett anders stellen. Und da muss man natürlich sehen, dass man natürlich Systeme, die dahinter liegen, so nutzt, dass sie dem Kunden immer oder dem Endkunden sozusagen immer die richtige Antwort bieten. Das wird noch dauern. Ja, und da, wie gesagt, wir reden da von unterschiedlichen Dingen. Zurück zum Thema Hype. Der Markt entwickelt sich gerade. Ja. Der Hype wurde sicherlich ein bisschen durch die Presse auch gemacht und natürlich auch durch das, weil es was komplett Neues war. Ja. Was das ganze Thema Assistenz, KI-Assistenzen und so weiter anbelangt, da sind wir noch an einem Anfang. Und da muss sich auch die Industrie erst noch finden. Da muss das ganze Ökosystem von Partnern noch aufgebaut werden, damit es dann wirklich Mainstream wird. Denn einfach einen Bot zu schalten, das kann jeder. dass der Bot genutzt bleibt. Ja, das ist die Kunst. Und dafür braucht man natürlich auch Hände.
Ja. Absolut. Ich möchte mal auf dich als Führungspersönlichkeit zu sprechen kommen. Du führst ja ein Unternehmen, was in gewisser Weise schon mehrere Identitäten hatte, vom Startup, Teil von BroadSoft, Teil von Cisco, jetzt Teil von Gamma, jetzt gehen wir in den KI-Hype oder in die KI-Phase mit rein. Wie führst du ein Unternehmen, wie führst du die Menschen durch all diese Phasen? Transformationsphasen kann man
sagen. Ja, wie gesagt, habe ich mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht. Wie gesagt, du hast ja vollkommen recht. Wir haben verschiedene Phasen hinter uns und wir empfinden uns auch praktisch ständig neu. Also es gibt nur eine Konstante bei uns in der Firma ist und die ist, dass Change will happen. Ja? Und wir haben natürlich von Anfang an immer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen eingestellt, die auch in der Lage waren, auch die Willens waren, Wechsel mitzugehen. Ja? Ob das jetzt ein Wechsel war, der von der Organisation bedingt war oder ein Wechsel zu einer neuen Technologie, wo wir gesagt haben, unser ursprüngliches Commodity-Produkt stellen wir ein, setzen den Fokus eher auf ein Produkt wie WebEx oder gehen jetzt praktisch nochmal einen Schritt drastisch dahin, dass wir KI-gestützte Systeme praktisch einführen, auch unseren Kunden zur Verfügung stellen. Und dann hat man auf der einen Seite natürlich sehr, sehr standardisierte Produkte, was auch wichtig ist, dass wir diesen Standard beibehalten, die Prozesslandschaften beibehalten, Prozesse, die wichtig sind auf der Datenschutzseite, auf der Legal-Seite und so weiter beibehalten, aber gleichzeitig den Spirit eines Startups ebenfalls im Unternehmen noch halten, um neue Dinge, die de facto permanent sich ändern. Und wir haben noch mehrfach jetzt darüber gesprochen und KI ändert sich de facto permanent. Das heißt, diese Startup-Mentalität, die brauchen wir weiterhin. Aber gleichzeitig müssen wir auch dafür Sorge tragen, ja, was Sie eben sagen, dass diese Standards, ja, auf wesentliche Dinge, wie das Datenschutz-Dinge beachtet werden, dass wir datenschutzkonform bleiben, dass die Verträge vernünftig sind und auch den aktuellen Standards Genüge tun. Das heißt, es ist eine permanente Herausforderung natürlich für mich und auch das Team, auch meine Führungskräfte, dafür zu sorgen, dass die Mitarbeiter natürlich open-minded sind. Ja? Und dafür sorgen wir eigentlich schon bei der Einstellung. Ja, das heißt, das ist nicht nur, wie führst du ein Unternehmen, sondern es ist auch ein großer Anteil, ist natürlich auch dem geschuldet, was tun wir am Anfang, damit wir auch die richtigen Leute bekommen. Ja, wir haben einen ganz geringen Churn an Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen im Unternehmen, weil wir dafür Sorge tragen von Anfang an, dass sie Teil eines Teams, Teil einer Familie de facto sind. Ja. Und so arbeiten wir natürlich sehr, sehr eng zusammen. Wir binden alle Mitarbeiterinnen sehr, sehr frühzeitig in Entscheidungsprozesse ein, informieren auch darüber, wenn was nicht funktioniert hat. Wir feiern nicht nur Erfolge. Gott sei Dank ist das noch weitestgehend oft der häufigere Fall. Aber wir reden auch über Dinge, die nicht geklappt haben. Und nicht um irgendjemanden bloßzustellen, sondern ganz im Gegenteil, sondern zu überlegen, was war da, warum hat es nicht geklappt, was müssen wir besser machen, was können wir auch anders machen? Und dabei steht natürlich immer unser Kunde im Vordergrund. Was können wir für den Kunden besser machen, dass der happy ist? Ja? Weil wenn die Kunden happy sind, dann sind auch unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen happy. Ja? Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das wiederum bringt natürlich führt dazu bei, dass die Mitarbeiterzufriedenheit hoch ist. Hohe Mitarbeiterzufriedenheit bedeutet, dass die Leute viel, viel bereiter sind, einen Wechsel mitzumachen. Und das macht es mir als Führungskraft natürlich auch viel, viel einfacher, neue Dinge in Unternehmen hineinzutragen und die dann auch umzusetzen. Sehr lange Antwort für eine kurze Frage.
Welche Entscheidung musstest du treffen, die intern sehr unbequem waren? Also die du vielleicht auch ungern getroffen hast, die nicht auf Gegenliebe gestoßen sind oder sehr viel Gegenliebe?
Ja, es gibt ja immer Entscheidungen, die man trifft, wo man schon vorher weiß, die findet keine große Liebe. Ja, also insbesondere Entscheidungen, wo man natürlich Leuten auch bewerten, auch teilweise sehr, sehr guten Kolleginnen und Kollegen mit Themen wegnimmt. Ja, wenn man das Thema neu organisiert und vielleicht aus einem Bereich zwei macht. Ja, das sind aber natürlich Themen, die man muss diskutieren. Auch hier gilt es immer, frühzeitig drüber zu reden. Aber, und das ist uns in der Vergangenheit sehr, sehr gut gelungen, auch unser Team hat da wenig Egos, ja, wo ich auch sehr, sehr stolz drauf bin. Aber das sind natürlich immer Entscheidungen, die trifft man auch nicht leicht. Und da hinterfrage ich mich auch oft, ist das Richtige, jetzt aus einem zwei zu machen? Bringt uns das schneller voran und nutzt es am Ende unseren Kunden? Aber das sind auch dann die Fragen, die ich mir stelle. Und wenn wir feststellen, nein, der Kundennutzen war nicht da, hat uns auch nicht schneller gemacht, dann drehen wir es auch wieder zurück.
Du hast ja gegründet, verkauft, skaliert und bist immer noch ein Stück weit operativ geblieben. Was würdest du sagen, hast du in dieser ganzen Phase gelernt im Unternehmertum, was du früher nicht geglaubt hättest?
Ja, man glaubt ja, wenn man ein Unternehmen gründet, man muss alle selber können. Ja, und davon habe ich mich sehr, sehr schnell auch trennen dürfen, weil ich auch gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einstellen konnte. Aber der Key ist halt wirklich auch das Team, das man praktisch aufbaut. Ja. Und das lernt man aber auch erst über die Zeit. Ja, und wie gesagt, wenn man ein Team hat, das loyal ist auf der einen Seite, lange mit einem zusammenarbeitet, wo man gegenseitig die positiven wie auch die negativen Dinge kennt, aber auch die dann zu akzeptieren weiß, das bringt Geschwindigkeit auf der einen Seite in die Firma hinein und das bringt auch Mitarbeiterzufriedenheit auf der anderen Seite und letztendlich dann auch Kundenzufriedenheit mit sich. Und das ist uns sehr gut gelungen.
Was würdest du dem Peter von früher bei der Telekom heute mitgeben?
Also sei ein bisschen relaxter, ja, definitiv. Ich war sicherlich zu verkrampft, wollte Dinge viel zu schnell, habe Leute nicht mitnehmen können. Ja, waren unserer Zeit voraus, ist ja einfach zu einfach, ja, das zu sagen. Man kann auch sagen, hör mal zu, der hat die Leute nicht richtig mitgenommen und vor dem Hintergrund hat es nicht geklappt. Also ein bisschen mehr Gelassenheit, glaube ich, tut dem Peter von früher deutlich gut, ja. Das würde ich ihm heute empfehlen.
Und welche Eigenschaft würdest du sagen, wird bei B2B-Gründern oft unterschätzt, die sie mitbringen müssen?
Empathie. Ja. Zu denken, dass man die Mitarbeiter anschnauzt und auch vorführt, was ich auch schon gehört habe, dass der ein oder andere Unternehmen das macht und denkt und jetzt sagt, ich habe das Geld gegeben und ich habe das Geld besorgt, dessen Brot ihr esst, dessen Lied ihr singt. Das ist vielleicht für ein paar Minuten vom Erfolg versprochen, soweit die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehen, die haben eine andere Opportunity, verlassen sie das Unternehmen. Genug Beispiele dafür, ohne jetzt Namen nennen zu wollen, aber der eine oder andere macht sicherlich wissen, wovon ich rede. Das Entscheidende ist, eine gewisse Empathie mitzubringen, Fehler zuzulassen, ganz wichtig, und auch Fehler zu tolerieren, darüber zu reden und dann das bessere Ergebnis im nächsten Schritt dann zu erzielen.
Schauen wir mal ein bisschen in die Glaskugel, wenn wir an zum Beispiel das Jahr 2030 denken. Was glaubst du, wie sich Telefonie bis dahin verändern wird? Gibt es noch klassische Warteschlangen, IVRs? Werden KI-Telefonassistenten Standard sein? Passiert vielleicht was ganz anderes, woran wir jetzt noch nicht denken? Was glaubst du?
Ja, wie gesagt, es hat ja 20 Jahre gedauert, dass ein Teil der traditionellen Telefonie in der Cloud ist. Ja, wenn wir jetzt praktisch uns nur allein den Telefoniemarkt anschauen, dann sind vielleicht 5% aller Seats in der Cloud. Das heißt, 95% sind immer noch in klassischen Telefonanlagen unterwegs. In 20 Jahren. Ja, das heißt, da hat sich nicht wirklich viel getan. Jetzt zu sagen, in 5 Jahren gibt es keine klassischen Telefonanlagen mehr, das glaube ich sicherlich nicht. Der Anteil an klassischen Telefonanlagen wird drastisch zurückgehen, das glaube ich schon. Das wird exponentiell steigen in der nächsten Zeit, was in die Cloud hinein wächst. Da wird der Anteil sicherlich in die 20er, 30er, 40er Prozent reingehen bis 2030, vielleicht sogar 50% erreichen. Ich habe jetzt keine Studien parat, da gibt es sicherlich schlauere Menschen, die sich da täglich mit anderen Unternehmen drüber unterhalten als mich jetzt. Aber wenn du mich jetzt fragst, auf Basis der vielen Jahre Erfahrung, die ich auch mitbringe, würde ich sagen, das wird noch eine Weile dauern, dass auch traditionelle, sehr bodenständige Unternehmen in die Cloud reingehen. Es wird kommen, ja, wird auch keinen Weg dran vorbeiführen. Neue Unternehmen werden keine Telefonanlagen mehr kaufen. Ja, die werden unter Umständen Voicebot haben und zwei Mobile-Nummern. Aber ein Unternehmen mit 5 Mitarbeitern, warum sollte es sich heute noch eine Telefonanlage aus der Cloud holen? Da reicht ein Voicebot mittlerweile mit der Vermittlung und 2 Mobile-Nummern. Damit hat man dieselben Leistungen bekommen. Das weiß bloß noch keiner, Gott sei Dank. Ja. Durch den Podcast vielleicht ein paar mehr. Aber es wird sicherlich da einen Wechsel von gerade von kleinen Unternehmen, von Startups, sehr innovativen First Movern geben, die dann praktisch selbst ein traditionelles, nicht nur ein traditionelles, haben sie sowieso, aber die auch eine Cloud-Telefonanlage dann überspringen, ja, und dann direkt unter Umständen auf ein KI-basiertes System gehen.
PlayStation wird sich bis dahin ja auch ein bisschen verändern, bis 2030. Was würdest du sagen, woran würdest du jetzt erkennen, dass PlayStation diese Welle bis 2030 gewonnen hat?
Also wenn wir die mehr Umsätze machen mit dem Bereich KI als mit dem Bereich UC, dann haben wir das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Wie gesagt, wir sind fast 20 Jahre am Markt, haben ein sehr, sehr gutes, solides Geschäft aufgebaut. Das heißt, wir wollen das mit KI in 4 Jahren jetzt duplizieren. Das, glaube ich, ist machbar, weil der Markt halt wirklich am Anfang einer wirklich massiven Entwicklung steht. Und wir machen diese Entwicklung gerade mit. Ja, wir sind mittendrin. Ja. Also in 18 Monaten ist es vorbei. Wenn man dann erst anfängt, dann ist es vorbei. Wir sind jetzt dabei, gemeinsam mit unseren Kunden diese Lösung zu erfinden, die in 18 Monaten nicht Standard sein werden, aber in die Richtung Standard gehen werden. Ja, und wenn man dann nicht in dem Markt aktiv ist, sondern dann erst auch aufbaut und lernt, was wir heute tun, dann ist dieser Markt für diese neuen Player, der ist schon vorbei. Der ist heute schon vorbei.
Nach so vielen Jahren mit dieser Grundidee, also deine Grundidee, Kommunikation einfacher machen, was treibt dich heute noch an?
Was mich heute noch antreibt, ist im Prinzip genau das, was ich die gesamte Zeit gesagt habe. Wir sehen einen Technologiewandel, wie wir de facto noch nie gesehen haben. Und jetzt praktisch das Unternehmen neu zu erfinden, ja, den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und Unternehmen wirklich einen zukunftssicheren Job zu schaffen, unseren Kunden neue Lösungen zur Verfügung zu stellen, die sie in der Vergangenheit de facto nicht bekommen konnten, ja, das treibt mich noch massiv an. Das macht mir unheimlich viel Spaß, das liebe ich und könnte mir auch nicht vorstellen, was anderes zu machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist jeden Tag eine Freude und gerade das Thema KI, was wir jetzt machen, auch mit den Leuten, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die ich habe im Team, die da auch richtig aufgehen, das macht Spaß. Das zu sehen, dass da auch wirklich so eine Euphorie im Unternehmen ist, eine Euphorie ist bei allen, die an diesen Themen mitarbeiten und die auch sehen, dass das auch Sinn macht, was wir hier machen. Ja, es ist nicht nur, ist eine kleine Fantasie von Peter jetzt an der Stelle, sondern wir sehen, wie sich das Geschäft auch monatlich entwickelt. Ja, das ist schon beeindruckend, das erstmal mitzuverfolgen, das mitzusehen. Und noch beeindruckender ist es natürlich auch für die Leute, gerade für die jungen Leute bei uns im Team, daran mitarbeiten zu können. Und das motiviert mich natürlich auch zusätzlich.
Peter, wenn du den Hörerinnen und Hörern dieses Podcasts eine Sache mitgeben könntest.
Die können uns auch sehen, glaube ich, ne?
Die können uns auch sehen.
Ja.
Was würdest du den Hörern mitgeben?
Kommt auf unsere Webseite zu PlayStation. Schaut euch an, was wir tun. Aber Spaß beiseite. Seid aufgeschlossen, was das Thema KI anbelangt. Seid aufgeschlossen, auch im Hinblick auf, man wird nicht jeden Morgen ersetzen, sondern seid aufgeschlossen auch dahingehend, dass es nicht ein Tool ist, um Arbeitsplätze zu ersetzen, sondern es ist ein Tool, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen, zu erleichtern und letztendlich auch den Arbeitenden, die auch Nutzer sind von solchen KI-Systemen, das Leben zu erleichtern. Ja, und dann praktisch, dass man sich als Nutzer, als Arbeitnehmer, auch als Arbeitgeber an der Stelle dann auch auf andere, wichtigere, wesentlichere Themen konzentrieren kann, wie Familie oder anderes.
Peter, vielen Dank für deine Insights. Vielen Dank dafür, dass du heute im Podcast warst. Ich hoffe natürlich, dass du auch wiederkommst. Und damit ist die Folge zu Ende.
Daniel, vielen Dank. Toll, dass ich da sein durfte.